Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Friedrich und heute mache ich mal wieder alleine. Die letzte Solo-Folge kam bei euch gut an und somit darf ich nochmal. Also, hier bin ich. Und ich habe mir heute ein Thema mitgebracht, das... Also, es ist eins von diesen Themen, wo man anfängt zu recherchieren und dann nicht mehr aufhören kann. Es geht um Harald Blauzahn. Oder, wie er eigentlich heißt, Harald Gormson. König von Dänemark, ungefähr von 958 bis 986, zeitweise auch von Norwegen. Und was mich an dem so fasziniert, ist dieser Widerspruch. Der Mann war Wikinger, durch und durch. Und gleichzeitig hat er die Dänen christianisiert. Das ist doch verrückt, oder? Und bevor wir in die Geschichte eintauchen, wisst ihr, woher der Spitzname kommt? Blauzahn. In Altnordisch Haraldr Blatwen. Und jetzt wird's schon spannend, denn Bla heißt im Altnordischen gar nicht unbedingt blau. Es kann auch dunkel bedeuten, also ein dunkler Zahn, ein verfärbter Zahn. Es gibt zwei Haupttheorien. Entweder hatte er tatsächlich einen auffällig verfärbten, vielleicht abgestorbenen Zahn. Oder es war eine poetische Kenning, also so eine altnordische Metapher. Aber ich muss ehrlich sagen, es gibt keine wirklich konkrete Quellenbasis, die das endgültig klärt. Man weiß es halt einfach nicht. Aber was viele nicht wissen, und das finde ich richtig cool, Bluetooth. Also das, was ihr jeden Tag benutzt, kabellose Kopfhörer, Lautsprecher, was auch immer, das ist nach Harald Blauzahn benannt. Jim Kardach von Intel hat das in den 1990ern vorgeschlagen, weil Harald Stämme vereint hat und Bluetooth-Geräte vereint. Die Parallele war einfach zu schön. Und das Bluetooth-Logo? Das sind die Initialen H und B als Binderune aus dem jüngeren Futhark. Also Hagal und Bjarkan übereinandergelegt. Ein Wikinger-Symbol auf jedem Smartphone der Welt. Stellt euch das mal vor. Aber gut, zurück ins 10. Jahrhundert. Um Harald zu verstehen, muss man erstmal verstehen, in welcher Zeit er gelebt hat. Wir sind in der späten Wikingerzeit. Das ist eine Übergangsphase. Oft wird ja 1066 als symbolisches Ende der Wikingerzeit genannt. Die Schlacht bei Stamford Bridge. Aber das ist halt, naja, das ist eine Vereinfachung. In Wirklichkeit war das ein ganz gradueller Prozess. Und es gab riesige regionale Unterschiede. Was in Dänemark passiert ist, war nicht das gleiche wie in Norwegen oder auf Island. Jede Region hatte ihren eigenen Rhythmus. Und genau in diese Phase der Transformation fällt Harald. Er war ein Pragmatiker. Er hat die Christianisierung vorangetrieben, aber mit Wikinger-Methoden, quasi Machtpolitik im christlichen Gewand. Aber der Reihe nach. Fangen wir bei der Familie an. Haralds Vater war Gorm der Alte. Der regierte ungefähr von 936 bis 958. Und das Spannende an Gorm, er ist der erste dänische König, den wir wirklich greifen können durch dänische Quellen. Also, es gab frühere Könige, klar, Gottfried zum Beispiel um 808, der taucht in fränkischen Quellen auf. Aber Gorm ist der erste aus den eigenen Quellen. Und Gorm hat etwas ganz Besonderes hinterlassen, den kleinen Jellingstein. Der gilt als ältestes dänisches Schriftdokument mit dem Wort Dänemark drauf. Und Gorm selbst? Der war ein Anhänger der alten Götter, Thor, Odin, die ganze nordische Götterwelt. Das wird gleich noch wichtig, wenn wir über Harald sprechen. Dann Haralds Mutter, Tyra Danneboot. Die wird in den Quellen als politisch sehr einflussreich beschrieben. Und es gibt diese Verbindung zwischen Tyra und dem Danewerk, dieser riesigen Verteidigungsanlage. Aber, und das muss man klar sagen, Diese Verbindung stammt aus späteren Sagas. Saxo Grammaticus, 12., 13. Jahrhundert. Das sind also Quellen, die 200, 300 Jahre später geschrieben wurden.
In den Quellen aus dem 10. Jahrhundert selbst findet sich diese Verbindung nicht. Das Danewerk existierte nämlich schon viel, viel länger. C14-Datierungen gehen zurück bis ungefähr 500 nach Christus, also 5. Jahrhundert. Die ältesten Teile bestanden aus geschichteten Grassoden, also aufgestapelte Rasenstücke quasi. Das Ding war schon uralt, als Tyra gelebt hat. Und was für eine Anlage das war. Ungefähr 26 Kilometer lang insgesamt. Die Hauptmauer allein über 5 Kilometer, an manchen Stellen 6 Meter hoch. Das größte archäologische Bodendenkmal Nordeuropas. Seit 2018 UNESCO-Welterbe. Zusammen mit Haithabu übrigens. Und genau in diese Welt wird Harald hineingeboren. Wahrscheinlich um 910, aber das ist wirklich sehr unsicher. Die Quellenlage für sein frühes Leben ist dünn. Was wir wissen, er übernimmt die Macht um 958 herum. Und, soweit wir das beurteilen können, war das ein relativ friedlicher Übergang. Keine Gewalt, kein Putsch. Einfach Sohn folgt auf Vater. Wobei die Quellen halt auch einfach nichts Gegenteiliges berichten. Und das Dänemark, das er übernimmt, das ist kein einheitlicher Staat. Das muss man sich klar machen. Das war ein Mosaik aus Regionen. Jütland, Seeland, Schonen, Fünen. Jede Region hatte ihre eigenen Jarle. Das waren lokale Machtfürsten. Und der König war eher ein Primus inter pares, Erster untergleichen, nicht so ein absoluter Herrscher, wie man sich das vielleicht vorstellt. Dazu kam das Thing-System. Das waren Versammlungen der freien Männer und die hatten echte Macht. Da wurde Recht gesprochen, da gab es einen Gesetzessprecher und der König hatte kein Vetorecht. Also, das war in gewisser Weise demokratischer als vieles, was später in Europa kam. Wobei man natürlich dazu sagen muss, freie Männer, das heißt, Frauen waren ausgeschlossen, Unfreie waren ausgeschlossen, also so ganz egalitär war das dann doch nicht. Aber für die Zeit war es bemerkenswert. Und Harald hat diese königliche Autorität schrittweise ausgebaut, hat versucht, mehr zentrale Kontrolle zu etablieren.
Und dann der Druck von außen. Von Süden kamen die Ottonen. Otto der Erste, später Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Die waren mächtig und expansiv. Schon in den 930er Jahren gab es ottonische Vorstöße nach Jütland. Und 948 wurden Bistümer in Schleswig, Ribe und Aarhus gegründet. Also christliche Strukturen direkt vor Haralds Haustür. Und in Norden und Westen? Da saßen norwegische und schwedische Herrscher, die auch ihre eigenen Ambitionen hatten. Harald war also quasi eingeklemmt. Und in diesem Kontext gewinnt das Danewerk plötzlich strategische Bedeutung. Es war nicht nur ein altes Bauwerk, es war eine aktive Verteidigungslinie gegen den Süden. Und jetzt kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingsteile dieser Geschichte: die Jellingsteine. Wisst ihr, manchmal gibt es in der Geschichte so einzelne Objekte, die einfach alles zusammenfassen. Und die Jellingsteine sind genau das. Jelling, das ist ein kleiner Ort in Jütland, heute vielleicht 3000 Einwohner. Und dort stehen zwei Runensteine zwischen zwei Grabhügeln und einer Kirche. Das gesamte Ensemble ist seit 1994 UNESCO-Welterbe. Und das hat seinen Grund. Der kleine Stein, das ist Gorms Stein. Der ist ungefähr 1,40 Meter sichtbar über der Erde. Runen auf zwei Seiten, keine Dekoration. Und die Inschrift lautet sinngemäß: König Gorm errichtete dieses Denkmal für Tyra, seine Frau, die Zierde Dänemarks. Also eine Widmung an seine Frau. Ganz schlicht, ganz persönlich. Und dann der große Stein. Haralds Stein. Und der ist, also der ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Über 2,5 Meter über dem Boden, ungefähr 10 Tonnen schwer. Gneis, also ein extrem hartes, kristallines Gestein. 3 beschriftete und verzierte Seiten. Das ist nicht einfach ein Stein, das ist ein politisches Statement.
Die Textseite, das ist die breiteste Seite, ungefähr 3 Meter breit. Und da steht die berühmte Inschrift. Sinngemäß: König Harald ließ dieses Denkmal errichten für Gorm, seinen Vater, und Thyra, seine Mutter. Jener Harald, der sich ganz Dänemark gewann und Norwegen und die Dänen zu Christen machte.
Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, das ist quasi ein Regierungsprogramm in Stein gemeißelt. Eine Herrschaftslegitimation. Propaganda, wenn man so will. Harald sagt: Ich bin der Sohn von Gorm, ich habe Dänemark und Norwegen vereint und ich habe das Christentum gebracht. 3 Kernbotschaften in einem Satz. Und das ist gar nicht so anders als das, was wir heute noch kennen. Triumphbögen, Siegessäulen, politische Monumente, die sagen sollen: Seht her, was ich geschafft habe. Nur, dass Harald das halt in Stein und Runen gemacht hat, statt in Marmor und Latein. Und dann die anderen 2 Seiten. Auf der einen ist ein Tier abgebildet, ein Löwe oder ein Drache, da sind sich die Forscher nicht einig. Umwunden von einer Schlange. Im sogenannten Jelling-Stil. Das ist ein ganz spezifischer Kunststil der späten Wikingerzeit. Und die 3. Seite? Die ist vielleicht die spannendste. Eine Christusdarstellung. Und jetzt kommt's. Es ist eine der ältesten Christusdarstellungen in ganz Skandinavien. Und Christus ist nicht am Kreuz dargestellt, sondern als bekleideter Triumphator, eingebettet in einen Lebensbaum in Rankenwerk, also komplett eingebettet in die nordische Kunsttradition. Und das war eine ganz bewusste politische Entscheidung. Harald zeigt Christus nicht als Leidenden am Kreuz, sondern als mächtige Figur, im Gewand der nordischen Kunst. Das ist politische Kommunikation auf höchstem Niveau. Er sagt damit: Das Christentum ist nichts Fremdes. Es gehört zu uns. Es passt in unsere Welt.
Ach, und was ich fast vergessen hätte: Die Steine waren ursprünglich bemalt. Es gibt Farbspuren, die das belegen. Also stellt euch das mal vor. Nicht einfach grauer Stein, sondern bunt, leuchtend. Das muss eine ganz andere Wirkung gehabt haben. Und bei den Runen muss man sich bewusst sein, die Schriftkundigkeit war begrenzt. Runen lesen und schreiben konnten Steinmetze, Eliten, Ritualexperten, nicht der Durchschnittsbauer. Es gibt über 6000 erhaltene Runeninschriften insgesamt und die sind im jüngeren Futhark geschrieben, das hat nur 16 Zeichen. Aber wisst ihr was? Der Stein selbst ist die Botschaft, unabhängig davon, ob jeder einzelne Buchstabe gelesen werden konnte. Und deshalb wird der große Jellingstein manchmal als Geburtsurkunde Dänemarks bezeichnet. Das ist natürlich ein modernes Label, aber es trifft halt den Kern. Es ist das erste Mal, dass Dänemark als politische Einheit benannt wird. Nicht als Region, nicht als Stammesgebiet, sondern als Staat, wenn man so will. So, jetzt kommen wir zur Christianisierung. Und das ist, das ist das Herzstück von Haralds Geschichte. Die konventionelle Datierung sagt ungefähr 965. Aber sowohl das Jahr als auch die genauen Umstände sind unter Historikern umstritten. Es gibt da diese berühmte Poppo-Legende, kennt ihr die? Ein Priester namens Poppo soll bei einem Festmahl eine Eisenprobe bestanden haben. Also, er soll glühend heißes Eisen angefasst haben, ohne sich zu verbrennen. Und das soll Harald überzeugt haben, sich taufen zu lassen. Die Geschichte stammt von Widukind von Corvey, einem sächsischen Chronisten. Aber, die älteste Darstellung dieser Szene ist eine vergoldete Reliefplatte aus dem 12. Jahrhundert, also gut 200 Jahre später. Das ist Legendengebiet. Spannend, aber historisch halt mit Vorsicht zu genießen.
Die tatsächlichen Motive für Haralds Konversion waren mit ziemlicher Sicherheit vielschichtig. Es war nicht reine Berechnung, aber auch nicht reine Überzeugung. Strategie spielte eine Rolle. Die Beziehungen zu den Ottonen wurden einfacher, wenn man Christ war.
Mögliche persönliche Überzeugung kommt dazu und der Einfluss von Missionaren, die schon seit Ansgar im frühen 9. Jahrhundert in der Region aktiv waren. Aber was ich wirklich spannend finde, ist die machtpolitische Dimension. Das Christentum als Machtstruktur. Denkt mal drüber nach. Ein Gott, ein König, eine Hierarchie, das passt zusammen. Der polytheistische Glaube mit seinen vielen Göttern und lokalen Kulten stützt eher eine dezentrale Machtstruktur. Jeder Jarl hat seinen eigenen Tempel, seine eigenen Rituale. Aber die Kirche? Die Kirche ist ein paralleles Netzwerk. Bischöfe als königliche Vertreter. Das ist ein Verwaltungsapparat, der neben dem Jarle-System existiert und der dem König direkt unterstellt ist. Das ist genial, wenn man darüber nachdenkt. Harald baut sich quasi eine zweite Machtstruktur auf. Und die konkreten Maßnahmen? Holzkirchen. Die Jellingkirche zum Beispiel, ungefähr 965. Steinkirchen kamen erst 100 und mehr Jahre später. Dann Missionare, hauptsächlich aus Hamburg, Bremen und aus England. Und die Einrichtung von Bischofssitzen, also eine richtige Infrastruktur. Aber Widerstand gab es natürlich auch. Das war kein Schalter, den man umlegt. Das war ein gradueller Prozess über Generationen. Gerade auf dem Land hat es Jahrzehnte gedauert. Die Leute haben nicht einfach ihre Götter aufgegeben, weil der König es gesagt hat. Und hier muss man Harald einen gewissen Respekt zollen. Wenn man ihn vergleicht mit Olaf Tryggvason in Norwegen, ungefähr 30 Jahre später, der war brutal. Taufe oder Tod, ganz einfach. Harald war da anders. Er hat eher auf Überzeugung gesetzt, top-down durch die Eliten. Erst die Jarle überzeugen, dann folgt das Volk.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Und wisst ihr, was richtig faszinierend ist? Es gab eine Hybridphase. Thors Hammer und christliches Kreuz nebeneinander, gleichzeitig getragen. Man hat in Trentgarden und Kaupang in Norwegen Gießformen gefunden, mit denen man sowohl Thorshammer-Anhänger als auch Kreuzanhänger herstellen konnte. Mit der gleichen Form. Und in Heitabu, der großen Wikinger-Handelsstadt im heutigen Schleswig-Holstein, hat man silberne Thorshammer mit Kreuzmotiven gefunden. Aus der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts. Also genau Haralds Zeit. Und aus Island kennt man Hybrid-Amulette. Halb Hammer, halb Kreuz. Die Leute haben sich halt abgesichert. Auf beiden Seiten. Und die langfristigen Folgen der Christianisierung? Die waren gewaltig. Lateinische Schrift kam nach Skandinavien. Klöster als Bildungszentren. Schriftliche Verwaltung. Änderungen im Rechtssystem. Der Klerus als neue Machtgruppe in der sozialen Hierarchie. Und eine internationale Öffnung. Dänemark war plötzlich eingebunden in ein Netzwerk mit dem Heiligen Römischen Reich, England, Frankreich. Man muss sich das klar machen. Die Christianisierung war nicht einfach ein Religionswechsel. Das war eine umfassende Transformation, gesellschaftlich, kulturell, politisch. Und das Bemerkenswerte? Es gab keinen Bürgerkrieg deswegen. Zumindest keinen, der sich an der Religion entzündet hätte. Das ist schon eine Leistung. So, und jetzt kommen wir zu einem Thema, das mich als Geschichtsnerd besonders begeistert. Die Trelleborgen. Wisst ihr, wenn jemand sagt, die Wikinger waren unzivilisierte Barbaren, dann zeigt ihm eine Trelleborg. Dann ist das Gespräch beendet. Trelleborgen, das sind kreisförmige Ringwallfestungen, gebaut in den 970er und 980er Jahren, also in Haralds Regierungszeit. Der Name kommt von der ersten Entdeckung, Trelleborg auf Seeland. Entdeckt in den 1930er Jahren durch Luftaufnahmen, dann ausgegraben von Pol Norlund ab 1936. Und es gibt 5 davon in Dänemark. Alle zusammen seit 2023 UNESCO-Welterbe.
Trelleborg auf Seeland, Aggersborg und Fürkat in Jütland, Nonnebacken auf Fünen und Borgring ebenfalls auf Seeland. Plus eine in Schonen, das heute zu Südschweden gehört. Und das Verrückte? Die wurden alle ungefähr gleichzeitig gebaut. Dendrochronologie, also Jahrringdatierung, gibt für Trelleborg auf Seeland 980 bis 981. Jetzt stellt euch das mal vor. Gleichzeitig mehrere riesige Festungen im ganzen Reich errichten. Das erfordert eine Logistik und eine Organisation, die, also das ist Staatsapparat. Da steuert jemand Arbeitskräfte, Material, Planung über ein großes Gebiet. Und die Bauweise ist einfach beeindruckend. Nehmen wir Trelleborg auf Seeland als Beispiel. 137 Meter Innendurchmesser. Der Wall 5 Meter hoch, 17 bis 18 Meter breit. Obendrauf Holzpalisaden. Davor ein V-förmiger Trockengraben, 17 Meter breit und 4 Meter tief. Vier Tore in den Himmelsrichtungen, zwei sich kreuzende Straßen und drinnen 16 Langhäuser, jedes ungefähr 30 Meter lang, aufgeteilt in vier Blöcke um einen zentralen Innenhof. Die Größe variiert bei den verschiedenen Trelleborgen. Aggersborg ist die größte mit 240 Metern Durchmesser. Fürkat und Nonnebacken liegen bei ungefähr 120 Metern. Und Trelleborg hatte zusätzlich eine Vorburg, 15 radial angeordnete Langhäuser außerhalb der Hauptmauer. Was man bei den Ausgrabungen gefunden hat, erzählt auch eine Geschichte. 135 Gräber mit 157 Bestattungen, darunter drei Massengräber. Hauptsächlich junge Männer, 20 bis 35 Jahre alt, aber auch Frauen und Kinder. Ungefähr 500 Krieger insgesamt, wird geschätzt. Und der Zweck? Da wird es spannend, weil das unter Archäologen durchaus debattiert wird. Es gibt Hinweise auf militärische Nutzung, verbrannte Tore, Pfeilspitzen. Aber eben auch auf Alltagsleben, Werkzeuge, Keramik, Tierknochen. Und auf hohen Status, silbertauschierte Äxte, Bronzegefäße, Spielsteine. Also wahrscheinlich Mehrzweckanlagen, Militär, Verwaltung, Handel, Ausbildung, alles zusammen.
Und die Bevölkerung war multinational. Dänisch, norwegisch, slawisch. Das war keine rein dänische Angelegenheit, das war ein internationales Projekt.
Was mich am meisten beeindruckt, ist die Präzision der Planung. Die Grundeinheit bei den Trelleborgen entspricht einem römischen Fuß, ungefähr 30 Zentimeter. Und alles ist standardisiert. Die Masse wiederholen sich. Das sind keine improvisierten Befestigungen, das ist Ingenieursarbeit. Wobei, und das ist wichtig, das heißt nicht, dass die Römer da Einfluss genommen hätten. Die Römer waren nie in Skandinavien und ihre Lager waren rechteckig, nicht kreisförmig. Die Trelleborgen sind eine eigenständige skandinavische Entwicklung. Das zeigt halt einfach, dass die Wikinger völlig eigenständig zu komplexen Planungsleistungen fähig waren. Und damit räumen wir gleich mal mit zwei Mythen auf. Erstens, die Wikinger waren keine unzivilisierten Barbaren. Wer solche Festungen baut, der hat einen funktionierenden Staat. Und zweitens, wo wir gerade dabei sind, die gehörnten Helme gab es nie. Das ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, hat mit historischen Wikingern nichts zu tun. Aber zurück zu den Trelleborgen und ihrer Bedeutung für Harald. Diese Bauten zeigen, dass er die Kontrolle über Arbeitskräfte, Material und Organisation hatte, um so etwas durchzuziehen. Das ist Machtdemonstration. Das ist Zentralisierung. Und genau diese Zentralisierung hat den Jarlen natürlich nicht gepasst. Die sahen ihre Autonomie bedroht. Und damit kommen wir zum Ende von Haralds Geschichte. Denn dieser Widerstand sollte ihn einholen. Sein eigener Sohn, Svein Gabelbart, oder auf Dänisch Sven Tveskæg, hat sich gegen ihn aufgelehnt. Ungefähr 986. Die Details sind wie so oft unklar, aber das Ergebnis steht fest. Harald musste fliehen.
Er starb wahrscheinlich um 987. möglicherweise in Jomsborg, aber auch das ist unsicher. Die Quellen widersprechen sich. Was wir wissen ist, Svein übernahm die Macht. Und der war ironischerweise der, der später England erobern sollte. Aber das ist eine andere Geschichte. Was bleibt von Harald Blauzahn? Naja, er hat Dänemark vereint. Er hat es christianisiert. Er hat mit den Trelleborgen eine staatliche Infrastruktur geschaffen. Er hat mit dem Jellingstein quasi die Geburtsurkunde einer Nation hinterlassen. Und sein Bluetooth-Logo ist auf Milliarden von Geräten weltweit. Nicht schlecht für jemanden, der vor über 1000 Jahren gelebt hat. Und wer nach dieser Folge Lust bekommen hat, sich noch tiefer in die Wikingerzeit einzulesen, auf battlemerchant.com im Blog gibt es jede Menge spannende Artikel dazu. Wikinger, Rüstungen, Waffen, das ganze Programm. Schaut da mal vorbei, es lohnt sich wirklich. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch ein Abo da oder einen Like. Das hilft uns wirklich enorm weiter und motiviert, solche Themen ausführlich aufzubereiten. Damit sage ich Danke fürs Zuhören. Es hat mir richtig Spaß gemacht, heute mal in die Welt von Harald Blauzahn einzutauchen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.